Herzlich willkommen zu All Ears on Tax, Insights bei BDO, dem BDO-Podcast zu wichtigen steuerlichen Themen für Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Family Office. Ich bin Paul Forst, zusammen mit meinem Kollegen Christian Reiter begrüße ich Sie herzlich zu unserer ersten Folge. Hallo Christian, ich stelle dich mal kurz vor, wenn du erlaubst. Dr. Christian Reiter ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Er berät seit knapp 20 Jahren Familienunternehmen und vermögende Privatkunden bzw. Family Offices bei der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung von unternehmerischen bzw. privaten Vermögen. Er leitet seit April 2022 bei der BDO den Fachbereich Familienunternehmen und private Vermögen. Dann ist er noch Lehrbeauftragter an der Universität Regensburg und publiziert natürlich regelmäßig auf dem Gebiet der Einkommensteuer und Erbschaftssteuer. Lieber Christian.
Ja, lieber Paul, danke, dass ich heute mit dir im Podcast All Ears on Tax sein kann und dieses neue BDO-Format starten darf. Paul Forst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Sein Fokus liegt dabei auf der Betreuung von Familienunternehmen sowie die Begleitung von Umstrukturierungen aller Art. Regelmäßig publiziert er steuerliche Fachbeiträge. Lieber Paul, kommen wir doch nun schon zu unserer ersten Frage. Seit dem 4. Juni 2025 liegt der Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland vor. Man spricht ja sogar von einem steuerlichen Investitionsbooster. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, lieber Christian, nehmen wir den Begriff Investitionsbooster einfach mal auf. So, es gibt eine erste Stufe zum Abheben mit vollem Schub. Und zwar die Einführung einer degressiven AFA von 30% für alle Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter. Jetzt ganz aufpassen. Ab dem 1.7.2025 bis zum 31.12.2027. Vielleicht zu erwähnen ist, dass hiervon keine Investitionen in immaterielle Wirtschaftsgüter betroffen sind. Aber hier haben wir ja zum Glück weiterhin die Digital-AFA. Also auch hier weiterhin alle Zeichen auf Investitionen gesetzt. Was noch nicht entschieden ist, wie geht man nach vorne raus mit dem Thema Immobilien um. Vielleicht können wir da in einem unserer nächsten Podcasts ja vielleicht mal drüber sprechen. Ja, Christian.
Ja, danke, Paul. Hier bleibt natürlich die Frage spannend, ob der AFA-Satz von 30%, der ja maximal auf den dreifachen Betrag der linearen AFA begrenzt ist, auch zutreffend gewählt ist. Die AFA-Höhe überschreitet zwar betragsmäßig die Degressiv-AFA vergangener Veranlagungszeiträume, liegt aber unter den bereits schon in der Vergangenheit gewährten Sonderabschreibungen von 40-50%. Andere Länder im Ausland gewähren hier, ich will mal sagen, mutigere Sofortabschreibungen, sogar bis zu 100% oder andere Investitionsprämien. In UK zum Beispiel können Unternehmen seit 2023 bewegliche Wirtschaftsgüter im ersten Jahr der Nutzung auch sofort abschreiben. Welcher Betrag wäre denn nach deiner Ansicht geeignet für die AFA?
Wenn man das Wort wieder Investitionsbooster aufnehmen will, dann muss man sagen, das müsste mindestens 40-50% sein, damit es einen richtigen Schub gibt. Schauen wir mal, was vielleicht noch im Laufe des Gesetzesvorhabens noch erreicht werden kann.
Ja, zusammenfassend, wenn man sich den Gesetzesentwurf anschaut, lässt sich ja auch festhalten, dass die vorgesehene Befristung mit einem Zeitfenster von 2,5 Jahren oftmals angesichts der langen Dauer von Genehmigungsverfahren den Anreiz für Investitionen durchaus senken könnte. Weshalb Unternehmensverbände auch schon eine Verlängerung bis 2029 als wünschenswert erachtet haben. Dies gilt ja vor allem dann, wenn man nochmal die geplante Absenkung der Körperschaftssteuer ins Auge fasst, zu der wir ja später noch kommen, und diese dann erhöhte Abschreibungsbeträge in Zukunft teilweise ins Leere laufen lässt. Weiterhin sollte der Gesetzgeber über eine zusätzliche Sonder-AFA für die Anschaffung und Herstellung von Wirtschaftsgütern mit kürzeren Nutzungsdauern nachdenken. da die Degressiv-AFA ja vor allem bei Wirtschaftsgütern mit längeren Abschreibungsdauern erst ihre volle Wirkung entfalten kann. Lieber Paul, gehen wir doch über zum nächsten, bereits eben angesprochenen Punkt, der heiß erwarteten Absenkung der Körperschaftssteuer.
Ja, wie ich schon gesagt, ist die zweite Stufe des Investitionsboosters ein sicherlich ganz entscheidender Punkt, weil der, man darf ja, du hast den Punkt ja eben schon angesprochen. An sich ist ein Setzen alleine auf die Abschreibung ein viel zu kurzfristiges. Ja, und ansonsten muss man hier langfristiger denken. Ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt, den man hier bei der Regelung zur Körperschaftssteuer sehen muss. Das ist genau die zweite Stufe. Man ersetzt die Reduzierung der Bemessungsgrundlage durch die Reduzierung des Steuersatzes. Und die setzt halt dann ganz bewusst mit 28 ein. Was man sicherlich etwas kritischer sehen sollte, ist das Ganze natürlich, dass sich das über einen Zeitraum von 5 Jahren erstreckt. Aber das ist sicherlich, sagen wir mal, auch gewissen haushaltstechnischen Gründen geschuldet.
Ja, Paul, danke. Was ist denn deine Meinung? Kann denn der Investitionsbooster hier zusätzlich etwas bewirken? Es gibt ja schon Kritik aus verschiedenen Richtungen, die sich vor allem darauf konzentriert, dass das Ganze insgesamt zu zaghaft angegangen wird. Insbesondere mit dem Hinweis, dass der Körperschaftssteuersatz von 10% ja erst im Jahr 2032 und damit lang außerhalb der jetzigen Legislaturperiode erreicht sein wird. Daraus ergibt sich meines Erachtens schon fast zwangsläufig die Forderung nach einer schnelleren Absenkung, zum Beispiel auf 12% oder 11% im ersten Jahr und anschließend auf die Nutzung des Senkungsbetrages von 10%. Dies könnte auch einen aus unserer Sicht größeren Anreiz für ausländische Investoren bedeuten, in Deutschland zu investieren. Wie ist da deine Einschätzung zu diesem Punkt?
Von meiner Seite ganz klar ein deutliches Ja. Also, und zwar bei aller Kritik und auch bei den wichtigen Punkten, die du jetzt nochmal angesprochen hast. Wir sprechen hier über deutliche Steuerreduzierung. Ja, wir reden zwar immer über Prozentsätze von Abschreibungen etc. Aber schaut man mal ganz konkret auch in den Gesetzesentwurf und die entsprechenden Ausführungen dort, dann sehen wir, es gibt deutliche Reduzierungen im ersten Jahr 2025. Da reden wir halt über nur ein halbes Jahr. Da reden wir gerade mal über 2,5 Milliarden. Da mag vielleicht jeder meinen, das sei nicht viel, aber schauen wir schon mal in das Jahr 26, dann steigern sich die Reduzierungen oder die Steuerersparnisse für die Unternehmen auf rund 8 Millionen und der langfristige Trend ab 2029 ist bei 11 Milliarden. Das ist schon ein ordentlicher Betrag und wie gesagt, bei aller Kritik schauen wir uns tatsächlich mal an, wie wird denn aktuell reagiert? Der eine Punkt ist, es gibt ein deutliches Aufschreien bei den Kommunen. Sie sehen sich da in ersten Stufe sogar ein wenig als der besonderes Leidtragende dieser Steuerreduzierung. Also ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass hier was passiert, dass es tatsächlich Wirkung hat. Wenn wir so ein bisschen auch die Presse verfolgt, sieht man, dass grundsätzlich die Unternehmerverbände eigentlich sehr positiv auf die Initiativen reagieren. Ja, einiges davon sind erstmal Gesetzesankündigungen und die müssen auch tatsächlich umgesetzt werden. Aber es gibt gewisse Vorschusslorbeeren. Und ich finde, das ist halt schon auch ein Zeichen. Es geht wie bei allen Dingen im Leben. Es geht auch ein bisschen um Emotionalität. Und ich glaube, die ist jetzt gerade aktuell etwas, geht die erfreulicherweise in die positive Richtung. Und dann erlaube mir so ein kleines persönliches Statement. Ich finde, das Thema Körperschaftssteuersatz, du sprichst es an, aus der internationalen Sicht ist das wichtig. Ja, das ist ein Zeichen. Ich kann einem internationalen Investor und einem ausländischen Investor natürlich hier nicht mit komplexen Steuerregelungen, wie wirkt sich Abschreibung etc. auskommen, sondern da ist natürlich das Thema hier Körperschaftssteuersatz, der ist nur 10% oder vielleicht in der ersten Stufe 11 oder 12 ein klares Zeichen. Auf der anderen Seite möchte ich ein bisschen auch die Regierung in Schutz nehmen oder ein bisschen für die streiten. Du hast eben angesprochen, die unterschiedlichen Abschreibungsregelungen, die wir auch im Ausland haben, auch als Beispiel dafür, dass man noch etwas obendrauf legen kann. Aber es zeigt eben auch deutlich, dass das Thema, über die Abschreibungen zu gehen, ja kein unüblicher Weg ist, sondern viele große Länder, die aktiv Steuerpolitik machen, um ihr Land nach vorne zu bringen, setzen auf das Thema starke Abschreibungen, verbunden mit vielleicht auch zusätzlichen Tax Credits. Also im Kern sagt man, man hat hier seine Hausaufgaben gemacht. Man ist definitiv, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Dann gibt es ja noch ein paar andere Themen, die man hier nicht vergessen darf. Es gibt die Forschungszulage, die in den letzten Jahren schon deutlich verbessert worden ist. Also der Staat ist hier schon großzügig, Investitionen zu unterstützen. Hier legt er noch mal ein bisschen nach. Er verbessert auch da noch mal. Er erhöht die Bemessungsgrundlage. Er lässt über den sogenannten Gemeinkostenzuschlag noch einfachere Regelungen zur Bestimmung der Aufwände zu. Im Kern heißt das, die Forschungszulage, die jährlich erreicht werden kann, bewegt sich zwischen 3 Millionen oder sogar, wenn wir über die KMUs reden, für die kleineren Unternehmen, im besten Fall sogar bei 4,2 Millionen. Und zwar, wir reden nicht über irgendwie davon Prozente, nein, wir reden über tatsächlichen, den Maximalbetrag, den jemand jährlich erstattet bekommen kann. Ich denke, auch das muss man mal positiv sehen. Klares Zeichen der Bundesregierung. Wir wollen Investitionen in aller Art, ob in Anlagegüter oder eben ganz wichtig in unsere Zukunft, in die Entwicklung und die Forschung klar unterstützen. Und deswegen sage ich, wie gesagt, wiederhole ich mein deutliches Ja, lieber Christian.
Ja, prima, Paul. Also aus der Beratungspraxis sehe ich auch immer wieder, dass gerade mittelständische Unternehmen im Bereich der Forschungszulage einfach viel liegen lassen an Potenzial. Ja. Man hat eben auch die komplexe Ermittlung von Lohnkosten etc. Aber das sollte kein Hinderungsgrund sein, sich hier auf das Thema zu konzentrieren und hier auch regelmäßig die Informationen zu sammeln. Da ja meines Wissens nach auch nach 3 Jahren eben hier ein Cut für jedes Jahr Forschungszulage gegeben ist. Und da muss man sich eben zeitlich auch beeilen, das in Anspruch zu nehmen. Du hast ja die Gemeinden schon angesprochen. Jetzt kann man natürlich nochmal den Blick ein bisschen weiterwerfen auf die internationalen Zusammenhänge im Zuge der geplanten Körperschaftssteuersenkung. So lässt ja die Finanzverwaltung die Anrechnung ausländischer Quellensteuern für Dividenden, Lizenzen, die eben auch durch deutsche Unternehmen bezogen werden, bei einer dahingehenden Öffnungsklausel im DBA grundsätzlich nicht zu. Wenn die Körperschaftssteuer nun in Deutschland gesenkt wird, ohne gleichzeitig die Gewerbesteuer zu modifizieren, dann kann es passieren, dass ich einen Anrechnungsüberhang aus dem ausländischen Steuerrecht nicht nutzen kann und damit einer echten Doppelbesteuerung unterliege. Da müsste aus meiner Sicht der Gesetzgeber flankierend auch zumindest partiell die Anrechnung der Gewerbesteuer in Zukunft vorsehen, um hier deutschen Unternehmen quasi ein wirklich konsequentes Berücksichtigen der Steuerlast und der Entlastung hier zu gewähren. Ähnliche Problemlage nicht nur bei der Anrechnung von Quellensteuern, sondern auch bei Fällen der Hinzurechnungsbesteuerung gemäß 7 ASDG. Und hier sollte eben auch der Hinzurechnungsbetrag, sage ich jetzt mal, nicht mehr der Gewerbesteuer unterliegen. Dieses Petitum sollte der Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren durchaus berücksichtigen und vielleicht nochmal nacharbeiten. Was enthält denn der Gesetzesentwurf noch, lieber Paul?
Ja, es gibt doch ein paar Punkte, die man, zwar wenige, aber doch noch Punkte, die man definitiv erwähnen soll. Und das ist meines Erachtens auch sehr wichtig. Es wird weiterhin auf die Förderung der E-Mobilität gesetzt. Also man will weiterhin die deutsche Autoindustrie unterstützen. Das ist ja der Kernpunkt. Und da gibt es das eine Thema. Pkw-Nutzung von Firmenfahrzeugen wird erfreulicherweise der Höchstbetrag von 75.000 Euro auf 100.000 Euro erhöht. Auch hier erlaubst du mir eine kleine Anmerkung. Damit ist jetzt nicht eingeläutet, dass jetzt nur die super, super Reichen davon profitieren sollen, sondern wir müssen ja einfach zur Kenntnis nehmen, dass E-Fahrzeuge einfach teurer sind. Und ich glaube, das ist auch ein klares Bekenntnis der Bundesregierung und zum Standort Deutschland, die deutsche Autoindustrie zu unterstützen. Ja, so, und dann ist das, finde ich, hervorzuheben. Genauso ist hervorzuheben insgesamt die Privilegien für Unternehmen, die sich klar entscheiden, ihren Fuhrpark elektrisch auszurichten. Ja, und da gibt es eine klare Ansage, nämlich wir kriegen eine sogenannte arithmetisch-degressive Abschreibung. Und die geht nämlich im ersten Jahr 75%, im zweiten Jahr 10, dann 2x5 und dann bleibt nur 3 und 2 über. Das heißt, in 5 Jahren ist das Thema gegessen. Aber der viel entscheidendere Punkt ist, nach dem ersten Jahr sind 75% schon abschreibungsfähig. Und ich glaube, das kann tatsächlich auch mal den ein oder anderen Unternehmer überzeugen, zu sagen, dann setzen wir doch mal bei unserer Flotte tatsächlich mehr auf E-Fahrzeuge. Deswegen kleine Dinge, wenn man so im Gesetz liest, aber ich glaube, vielleicht doch mit großer Wirkung. Ne? Das sind so die kleinen Dinge, die vielleicht noch am Rande es zu erwähnen gilt.
Gut, dann hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Bestellung von einem Fahrzeug Verbrenner und E-Motor gegeneinander abwägen und die steuerlichen positiven Wirkungen der E-Mobilität angemessen berücksichtigen. Allerdings viel wichtiger als die E-Mobilität ist doch noch für den gerade im Bereich der Familienunternehmen aufgrund der Rechtsform der Personengesellschaft die Thesaurierungsbegünstigung. Hier sind ja Anpassungen ab dem Jahr 2028 geplant und vor allem zielt ja der Koalitionsvertrag auf die Verbesserung bei der rechtsformneutralen Besteuerung vor. Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland unterliegt ja der Einkommensteuer, sei es jetzt als Einzelunternehmen oder als Personengesellschaft. Um eine rechtsformneutrale Besteuerung zu ermöglichen, sollten insbesondere das Optionsmodell nach 1a KStG und die Thesaurierungsbegünstigung nach 34a StG wesentlich verbessert werden. Es soll darüber hinaus auch noch geprüft werden, ob ab dem Jahr 2027 die gewerblichen Einkünfte neu gegründeter Unternehmen sogar vollständig unabhängig von der Rechtsform in den Geltungsbereich der Körperschaftssteuer fallen können. Bedeutet dies eine Abschaffung der Personengesellschaft und des Einzelunternehmens, lieber Paul, oder sind das deutliche Worte nach einer rechtsformneutralen Besteuerung?
Eindeutig Letzteres, Christian. Nein. Also ich glaube, die Personengesellschaft in Deutschland abzuschaffen, das werden wir beide definitiv nicht mehr erleben. Nein, im Gegenteil. Ja, sondern wir müssen ja sehen, die Personengesellschaft ist die häufigste Rechtsform hier in Deutschland bei Unternehmen. So, und die unterliegen halt nun mal von ihrem System her der Einkommensteuer. So. In der Vergangenheit hatten wir die Thesaurierungsbegünstigung, die da ein wenig Abhilfe bei gewissen Nachteilen leisten sollte. Aber lass mich einfach mal ganz klar einen Standpunkt machen. Im Kern ist es halt so, von der Diskussion zur Absenkung des Körperschaftssteuersatzes, die wir ja am Anfang mal kurz aufgegriffen haben, auch als Zeichen an ausländische Investoren, die geht bei den Familienunternehmen grundsätzlich eigentlich ins Leere. Ja? Und wenn man jetzt es etwas sogar auf die Spitze treiben will, dann muss man eigentlich sagen, wenn man am Ende nur auf das Thema Abschreibung setzt, ja, dann geht das sogar für die Familienunternehmen, damit für einen Großteil der deutschen Unternehmerschaft, würde das Gesamtpaket ins Leere gehen. Weil degressive AFA bedeutet nur ein Vorziehen von Abschreibungen. Am Ende holt sich natürlich die Belastung wieder ein. So, und das ist ja jetzt genau der entscheidende Punkt. Das sind die entscheidenden Punkte, die noch im Koalitionsvertrag drinstehen und die sicherlich auch kommen werden, weil das ist entscheidend. Wollen wir Großunternehmen in Anführungsstrichen und Mittelstand gleich behandeln, dann brauchen wir definitiv jetzt mal einen deutlichen Schritt nach vorne, was das Thema rechtsformneutrale Besteuerung. Ne? Lieber Christian, was ist denn da deine Meinung zu?
Gut, ich sag mal so, ich meine, wenn ich mir das, ich will es nicht sagen, Ungetüm der Thesaurierungsbegünstigung anschaue, ja, 34a ESDG ist eine Norm, die nicht ohne weiteres auf dem Bierdeckel erfassbar ist und vor allem auch für viele Familienunternehmer in der Würdigung und vor allem in der Bedeutung sehr komplex zu erfassen. Und daher rührt vielleicht wahrscheinlich auch das Thema mit dem Umgang mit der Thesaurierungsbegünstigung. Weil was man auch bei unseren Kunden im Familienunternehmerbereich sieht, so richtig glücklich ist mit der Thesaurierungsbegünstigung niemand. Der wesentliche Grund hierfür dürfte wohl, ich sag mal, die Überregulierung gewesen sein. Das heißt, von Anfang an hat man die Norm eben zu eng und zu komplex ausgestaltet und vielleicht hier einfach das Thema rechtsformneutrale Besteuerung teilweise vorgezogen, ohne das Thema insgesamt in den Kontext zu stellen. Wo siehst du denn die Probleme?
Ich greife mal ganz kurz das Thema Thesaurierungsbegünstigung auf, wenn du erlaubst. Ja, wir kommen ja dann gleich sicherlich noch zum Optionsmodell. Aber ich bin grundsätzlich bei dir. Man hat damals gesagt, okay, wir müssen was tun. Dann hat man das Monstrum Thesaurierungsbegünstigung geschaffen. Ich erlaube mir den Ausdruck Monstrum. Es ist extrem hochkomplex. Und dann hat man es auch noch sonst, finde ich, handwerklich schlecht gemacht, weil am Anfang hat man ja gar nicht das erreicht, was man erreichen wollte. Man hat eben keinen gleichen Steuersatz gehabt, weil durch die Unausgegorenheit der gesetzlichen Regelung war es im Kern ja so, dass wir so einen Mittelsteuersatz hatten. Ja, jeder weiß das ja, das war ja auch einer der wesentlichen Gründe. Neben der Komplexität, dann habe ich überhaupt gar keine tatsächliche Steuersatzreduzierung effektiv gehabt. Dann haben die Leute gesagt, ja, was mache ich denn damit? So, und dann habe ich nach vorne raus auch, sagen wir mal, komme ich aus dieser, wenn ich mich einmal für diese Regelung entschieden habe, komme ich ja sehr, sehr schwer da auch wieder raus. Und ich glaube, das waren die wesentlichen Gründe gewesen, warum es so eine große Zurückhaltung bis dato gab. So, und aber meine persönliche Meinung ist, und ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, da muss jetzt was passieren, weil genau das, wir reden über eine Absenkung des Körperschaftssteuersatzes, der muss auch kommen nach vorne raus. So, und wenn ich dann Personenunternehmen genauso behandeln will oder sie nicht immer mit einer zusätzlichen Bürde belasten will, muss ich hier handeln. Und ich glaube, das ist jetzt ist es an der Zeit, so würde ich das sagen, oder? Wie ist deine Meinung? Ich meine, du bist ja genauso lange wie ich im Geschäft.
Genau, also da stimme ich dir vollkommen zu, Paul. Vor allem, was ich auch oft das beobachten kann, ist ja das Problem, wenn sich jetzt bei der Thesaurierungsbegünstigung massiv etwas ändern sollte, sodass man vielleicht auch als Familienunternehmer jetzt eine Entnahme des begünstigt besteuerten Gewinns ins Auge fasst, kann es mir passieren, dass wenn ich vorher innerhalb der 7- oder 5-Jahresfrist eine Betriebsvermögensübertragung unter dem Gesichtspunkt der Erbschaftssteuer gemacht habe, dass mir hier Überentnahmen von mehr als 150.000 Euro auf die Füße fallen. Ja, und da ist natürlich wichtig zu wissen, eine Überentnahme löst den Fallbeileffekt bei der Betriebsfortführungsfrist aus. Ja, das ist dann keine zeitanteilige Berücksichtigung mehr, sondern die Begünstigung entfällt von Anfang an. Und da gilt es eben insbesondere auch, dieses Thema gut und, sage ich mal, substanziiert zu betrachten. Wie kann ich mich auf der einen Seite mit der Thesaurierungsbegünstigung ertragsteuerlich in Anführungsstrichen abfinden, wie kann ich das positiv auch für meine Steuerbelastung als Unternehmer nutzen, ohne aber vielleicht in eine Falle bei der Erbschaftssteuer zu laufen. Und diese Themen zusammen zu betrachten, ist halt einfach sehr komplex und zeigt, dass es Zeit wird, dieses Thema durch den Gesetzgeber angehen zu lassen und einer vernünftigen und substanzierten Lösung zuzuführen.
Wenn du erlaubst, nehme ich den Ball einfach auf und komme nämlich zum Optionsmodell. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Das Optionsmodell ist ja schon 2022 ins Gesetz gekommen. Und wir müssen da konstatieren, dass es da nicht so auf große Resonanz oder ungeteilte Gegenfreude bisher gestoßen ist. Für mich sind da gibt es zwei, ich würde sagen, emotionale Gründe, warum das Optionsmodell bisher nicht reüssiert hat. Die Beraterseite ist, es gibt neue Dinge, Themen, und dann ist es so, dass man natürlich da genau abwägt, ob man einem Mandanten das empfehlen kann oder nicht. Und meine Erfahrung, auch der Austausch mit Kollegen, hat mir einfach gezeigt, dass viele da sehr zurückhaltend sind, weil es ein entscheidendes Thema gibt. Wenn ich mich für das Optionsmodell entscheide, dann bin ich in dem Optionsmodell auch hier wieder unwiderruflich gefangen. Es gibt die Nachversteuerung, es gibt eine Strafbesteuerung. Wenn man frühzeitig innerhalb einer 7-Jahresfrist entscheidet, doch wieder zurückzukehren, das ist das, glaube ich, eins der großen Hindernisse. Man räumt also keine Probephase ein. Ja, das ist vielleicht ein Thema, über das man vielleicht nachdenken sollte, wenn man über eine Reform vielleicht spricht, um den Beratern, aber auch dem Steuerpflichten tatsächlich mal die Möglichkeit zu geben, mal vielleicht mal reinzuschnuppern. Ja, niemand springt hin und her. Ich glaube, die Fälle werden von der Anzahl sehr, sehr gering sein, aber es macht es den Leuten deutlich einfacher, sich für so ein Thema zu entscheiden, wenn man weiß, man kann auch wieder raus. Und dann ein kleiner Appell von mir an die Finanzverwaltung. Das Thema Optionsmodell ist natürlich auch mit einer steuertechnischen Veränderung verbunden. Ja, man wechselt in eine andere Rechtsform. Man bedient sich hier steuertechnisch des Umwandlungssteuergesetzes. Und die Finanzverwaltung, manchmal kann ich das sogar auch nachvollziehen, aber vielleicht sollte man da etwas entspannter sein. Man sieht sehr häufig bei Umwandlungsfällen, dass die Finanzverwaltung da immer sehr, sehr stark missbrauchsorientiert ist. Und wenn sie hier etwas mehr Entgegenkommen zeigen würde, auch bei der Auslegung von bestimmten Neuregelungen, würde das auch meines Erachtens dem Optionsmodell sicherlich helfen, besser aus dem Startblock zu kommen.
Ja, das Optionsmodell ist ja auch stark fristgebunden. Meines Wissens nach bis zum 30. November eines Jahres muss ich mich entschieden haben. Umwandlungssteuerlich gesehen ist es ein Formwechsel. Was gibt es denn sonst noch für technische steuerliche Hindernisse bei dem Übergang von der Personengesellschaft in die Kapitalgesellschaftsbesteuerung durchs Optionsmodell?
Ja, ich habe es ja eben schon einmal, ein Thema habe ich ja schon angesprochen. Also meines Erachtens haben wir zwei Themen, die das schwer machen. Den ersten Part habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Meines Erachtens fehlt es eben an einer sogenannten Probephase. Das Gesetz ist hier sehr, sehr restriktiv. Ich muss mich von vornherein für das Optionsmodell entscheiden. Ich komme nicht mehr raus. Möchte ich raus, kommt es halt zu der Strafbesteuerung, die ich angesprochen habe. Was heißt das, Strafbesteuerung? Ich muss alle stillen Reserven im Unternehmen aufdecken. Im Kern ist das eine Besteuerung wie beim Verkauf des Unternehmens. Und das ist absolut nicht sachgerecht. Muss man, glaube ich, das leuchtet, glaube ich, auch jedem ein. Da wird dann ein Risikoszenario, das die Leute einfach abschreckt, mal hier vielleicht den mutigen Schritt zu gehen und vielleicht mal in Anführungsstrichen was Neues zu tun, was da insgesamt ja auch positiv besetzt ist. Und der zweite, auch psychologisch sehr wichtige Punkt, ist das Thema der Wechsel von der Thesaurierungsbegünstigung in das Optionsmodell. So, wir haben zwar eben darüber gesprochen, dass die Thesaurierungsbegünstigung nicht so angenommen worden ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, aber nichtsdestotrotz haben viele Unternehmen die Thesaurierungsbegünstigung gewählt und für viele Unternehmen ist die Entscheidung für das Optionsmodell mit einem Ausstieg aus der Thesaurierungsbegünstigung, wenn man rein steuertechnisch unterwegs ist, verbunden. Und hier haben wir eigentlich eine aktuelle gesetzliche Regelung oder gesetzliche Situation, die, ich würde sie mit dem Wort unschön benennen, die einfach aber das Problem oder ein großes Problem darstellt. Nämlich, unter dem haben sie entschieden, die Thesaurierungsbegünstigung zu wählen, nämlich genau vor der Zielsetzung. Naja, jetzt gibt es eine Möglichkeit zur rechtsformneutralen Besteuerung. Man setzt auf die Karte. Der Gesetzgeber sieht selber, dass es vielleicht noch eine bessere Lösung als die Thesaurierungsbegünstigung gibt. Man bietet das Optionsmodell an, man bringt es ins Gesetz und sagt hier, das ist doch eigentlich vielleicht sogar, hier ist noch eine andere Option, die bessere Option. Willst du die nicht nehmen? Aber gleichzeitig sanktioniert man den Wechsel, bestraft ihn. Ja, man muss wirklich von einer Strafsteuer sprechen. Nämlich entscheide ich mich für den Wechsel in die Option, muss ich alle Beträge, die ich in der Vergangenheit thesauriert habe, nachversteuern und zwar mit 25%. Also eine irrsinnige Belastung. Also muss man den Weg wählen, entweder muss man wieder eine komplexe Struktur wählen, damit man das Thema vermeidet. Ist einfach hinderlich, ist ärgerlich und hilft so einem neuen Modell überhaupt nicht. Und der andere Punkt ist, man könnte das relativ einfach lösen. Ist auch hier gibt es so die Sorge der Finanzverwaltung, dass das eben missbräuchlich genutzt werden könnte, beziehungsweise man nicht genau zuordnen kann, wer hat denn das alte Privileg in der Vergangenheit genutzt. Aber wenn man mal genau hinschaut und sich auch mal mit anderen Kollegen austauscht, egal ob jetzt nun aus der Beraterschaft, aus der Wissenschaft oder auch mit den Finanzgerichten, dann sagen eigentlich, das Problem wird eigentlich zu stark in den Vordergrund gestellt. Man kann das Problem einfach lösen. Einfach einen simplen Wechsel vom Thesaurierungsmodell oder von der Thesaurierungsbegünstigung zum Optionsmodell. Da gibt es technische Lösungen. Ich glaube, die müssen wir hier nicht im Detail besprechen. Hier mein klarer Appell an den Gesetzgeber, vielleicht sich doch hier etwas inspirieren zu lassen von dem, was in letzter Zeit diskutiert wird und dem Optionsmodell eine Chance zu geben.
Gut, lieber Paul, das Optionsmodell ist dir ein Herzensanliegen. Bleiben wir doch noch mal ein bisschen dabei. Wann und warum würdest du einem Mandanten überhaupt empfehlen, sich mit dem Optionsmodell zu beschäftigen?
Ja, der entscheidende Punkt ist, es ist nicht nur ein steuerliches Thema. Also vielleicht hat man es gerade schon ein wenig gemerkt. Also ich bin ein Fan von Familienunternehmen. Und wenn man Fan von Familienunternehmen ist, dann muss man Fan von Personengesellschaften sein. Das bin ich seit mehr als 25 Jahren. A, weil sie steuerlich herausfordernd sind, aber auch, weil sie viel Gestaltung, viele Optionen bieten für Unternehmen. Und das, wie gesagt, nicht nur steuerlich. Und da sind meines Erachtens ganz, ganz wichtige Themen, gerade im Blick auf Familienunternehmen. Wir haben hier das Thema, sei ruhig einmal angesprochen, das Thema Jahresabschlusspublizität. Da mag der eine vielleicht kritisch drauf schauen, aber man muss sich immer mal ein bisschen in Familienunternehmen versetzen. Es ist für mich aus meiner Beratungserfahrung absolut sinnvoll, dass Unternehmen auch mal zu Lösungen greifen, die es ermöglichen, nicht alle Zahlen in voller Transparenz zu veröffentlichen. Und dieses Privileg wird den Personengesellschaften eingeräumt. Deswegen macht es Sinn, weiterhin bei der Rechtsform der Personengesellschaft zu bleiben. Es gibt ein anderes Thema, viel diskutiert, das ist das Thema Mitbestimmung. Auch hier finde ich aus dem Verständnis eines Familienunternehmens heraus ist es nachvollziehbar, dass man vermeidet, dass man unter diese sehr, sehr restriktiven Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes fällt. Hier bietet eben auch die Personengesellschaft Möglichkeiten, andere Lösungen der Mitbestimmung, so würde ich das mal ausdrücken, zu finden. Also es gibt eben nicht nur steuerliche Gründe für die Personengesellschaft, sondern es gibt ganz andere, sehr, sehr wesentliche Gründe für die Personengesellschaft. Und dann gibt es vielleicht auch einfach einen einfachen steuerlichen Grund. Das Ganze wird von der Besteuerung deutlich einfacher. Es wird besteuert wie eine Körperschaft. Man macht eine ganz einfache Körperschaftssteuererklärung, nicht mehr so eine komplizierte Gewinnfeststellung für Personengesellschaften. Also, wie gesagt, ich kann die Zurückhaltung beim Optionsmodell nicht nachvollziehen.
Gut, also man hört nur Vorteile, aber wie sind denn deine Erfahrungen? Wer entscheidet sich denn häufig für das Optionsmodell?
Ich muss sagen, am Anfang gab es eine sehr starke Zurückhaltung, die hat sich jetzt aufgeweicht. Es gibt zwei, man muss differenzieren. Es gibt einmal den Bereich von Familien oder von Immobilienunternehmen oder den Bereich der Immobilieninvestitionen, den wir natürlich, wenn wir auf Familienunternehmen oder Familien schauen, dann gehört es dazu, dass Familien sehr stark auch in die erste Klasse der Immobilien investieren, ja? Weil man eben sein Vermögen breit aufstellt. So, und hier hat das Optionsmodell extrem reüssiert, weil es eben eine einfache Form ist, von der Personengesellschaft und der transparenten Besteuerung in die Besteuerung der Körperschaft zu gehen. Und zwar ganz einfach, Gesellschafterbeschluss, Antrag per Elster ans Finanzamt und fertig aus. Und nicht kompliziert zum Notar und weiß der Teufel, was alles machen, was auch zusätzliche Kosten produziert. Also hier hat die Einfachheit des Optionsmodells in der steuerlichen, steuertechnischen Umsetzung geholfen. So, was jetzt den Einsatz des Optionsmodells tatsächlich im unternehmerischen Bereich anbelangt, haben wir da mehrere Anläufe nehmen müssen, haben wir jetzt in der Vergangenheit doch das ein oder andere Optionsmodell erfolgreich umsetzen können. Aber da muss man auch einfach sehen, die Entscheidung, seine aktuelle steuerliche Setup als Unternehmen komplett nochmal zu hinterfragen, die braucht einfach Zeit. Ja, so, da schaut man nicht nur jetzt mal ganz kurzfristig auf einen Steuersatz, ja, sondern guckt man, da muss man das gesamte steuerliche Umfeld sehen, da muss man auch mal das Internationale sehen. Also es sind viele, viele Aspekte, die da einfließen. Aber hier sehen wir tatsächlich den positiven Trend, dass das Optionsmodell deutlich stärker angenommen wird. Und ich setze hier tatsächlich auf den Koalitionsvertrag beziehungsweise auf die Bundesregierung, dass wir hier in dem zweiten großen Gesetzesentwurf, was das Thema, was die Steuern anbelangt, hier nochmal einige Schritte sehen, die uns da sehr stark helfen, das Optionsmodell insgesamt zum Erfolgsmodell zu machen.
Gut, spannend finde ich, dass ja für Erbschaftssteuerzwecke die Option ja auch in Anführungsstrichen nicht greift oder ins Leere läuft. Ja. Das heißt, für die Erbschaftssteuer bleibt die Personengesellschaft weiterhin eine Personengesellschaft. Was kann denn dafür sprechen, sich bei der Erbschaftssteuer fürs Optionsmodell noch zu entscheiden?
Da sieht man, dass der Gesetzgeber sich bei dem Optionsmodell auch Gedanken gemacht hat, wenn ich das mal so sagen darf. Weil, schauen wir wieder genau, Familienunternehmen. Wir sprechen, Personengesellschaft ist für mich Familienunternehmen. So, und wenn wir bei der Körperschaft wären, bei der Kapitalgesellschaft, müssen wir ja für das Thema erbschaftssteuerliche Begünstigung immer sehen. Es ist notwendig, dass derjenige, der übertragen möchte, mehr als 25% der Anteile an der jeweiligen Körperschaft, also entweder eine Regel, wird es ja eine GmbH sein, hat. Ansonsten ist die Übertragung nicht privilegiert. So. Da hat der Gesetzgeber natürlich gesehen, dass das nicht immer der Fall ist und damit eben hier, und damit es hier nicht zu zusätzlichen steuerlichen Belastungen kommt, hat er ja das Pooling eingeführt. Hat er die Möglichkeit ja geschaffen, dass Gesellschafterstämme ihre Interessen poolen und man damit das Privileg der Betriebsvermögensbegünstigung auch für Kapitalgesellschaftsanteile bekommt. Und hier kommt eben nur der Vorteil der Personengesellschaft. Bei Personengesellschaften gibt es diese Voraussetzung einer Mindestbeteiligung von 25% und mehr nicht. Sondern hier ist eben jede Beteiligung, sei es 1% oder kleiner oder auch 100%, ist immer privilegiert. Und das, glaube ich, ist schon ein ganz entscheidender Vorteil, der weiterhin mit der Rechtsform der Personengesellschaft verbunden ist. Ich meine, du aus deiner Erfahrung, Christian, weißt ja, dass auch in Familienunternehmen nicht immer nur Sonnenschein ist. Zwischen den Gesellschaftern herrscht. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es eben genau hier wiederum diesen Vorteil des Optionsmodells gibt, beziehungsweise hier weiterhin bei optierten Personengesellschaften die Privilegierung der Personengesellschaft greift.
Gut, wir haben viele Begriffe heute gehört. Thesaurierungsbegünstigung, Optionsmodell, Investitionsbooster. Lieber Paul, ganz herzlichen Dank für deinen spannenden Input zu den geplanten Neuerungen im Bereich der Ertragssteuern für Unternehmen. Abschließend bleibt vielleicht nochmal festzuhalten und dem Gesetzgeber jetzt in die legislative Diskussion noch einen Hinweis zu geben. Bei der Thesaurierungsbegünstigung wäre es vielleicht ganz gut, den Steuersatz auf den einbehaltenen Gewinn auch korrespondieren mit der Senkung der Körperschaftssteuer bis ins Jahr 2032 auf knapp 23% anzupassen. Diese Forderung bitte bei der ganzen Hektik im Gesetzgebungsverfahren nicht übersehen.
Lieber Christian, da kann ich dich erstmal nur unterstützen. Aber es zeigt auch wieder, so hinten rum wird die Personengesellschaft immer noch ein bisschen benachteiligt. Ja. Vielleicht zum Schluss, ja, wollen wir beide uns, glaube ich, nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Hat uns beiden extrem viel Spaß gemacht, so über Steuerthemen zu diskutieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie dann auch bei Folge 2 unseres BDO-Podcastes All Ears on Tax Insights bei BDO begrüßen dürfen.
Genau, da werden wir spannende Themen zur Neuregelung und zu Gesetzesvorhaben im Bereich der Privatpersonen hören.